österliche Freude. Ich freue mich immer über Ostern. Und es gibt manche Bilder, die mir große Freude bereiten, zum Beispiel dieses. Jesus hat den Tod besiegt. Wo ist der Tod? Ah, da, unter dem Stein. Genau, österliche Freude. Man kann das in solcher Form zum Ausdruck bringen, es gibt aber noch ganz andere Formen und die sind klassischer Natur, wie zum Beispiel dieses eine Bild, das Sie hoffentlich kennt. Das ist ein Altarbild von Matthias Grünewald vom Isenheimer Altar. Auf diesem Altar wird Jesu Leiden und Tod dargestellt. Und auf der rechten Seite sehen wir den Auferstandenen. Man sieht noch unten weiß sein Grabtuch, aber es verändert sich. Es wird auf einmal leuchtend, gelb, orange. Und aus dem Grabestuch wird auf einmal ein Königsmantel. Jesus Christus hat den Tod besiegt. Und das heißt, das Leben siegte über den Tod. Das sagt uns Ostern. Damit wir uns das noch mehr einprägen können, lesen wir die Ostergeschichte nach dem Johannesevangelium. Und ich bitte euch noch einmal, dazu aufzustehen. Johannesevangelium, Kapitel 20, Abvers 1. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Maria, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabboni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Himmlischer Vater, was für eine Geschichte. Wie wunderbar und wie eigenartig. Herr, es ist so, als ob wir dabei wären. Da wir aber heute leben, bitten wir dich, dass du diese Geschichte für unser Leben heute erschließt. Dass du uns ans Herz und in unsere Gedanken legst, was das für uns bedeutet. Wir danken dir, dass du das tun wirst, in Jesu Namen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Das, was Maria hier in dieser Geschichte erlebt hat, das werden die meisten von uns irgendwann auch erfahren haben. Wie Maria in dieser Geschichte wurden wir irgendwann von Jesus angesprochen. Direkt im Gebet, durch Gottes Wort oder indirekt, manchmal durch einen anderen Menschen. Im Nachhinein stellten wir fest, das konnte nur Gott sein. Das konnte nur Jesus sein, der mich angesprochen hat. Hier wird die Situation nach dem Karfreitag, nach Jesu Leiden und Tod gezeigt. Und eigentlich ist das auch unsere Situation, denn Leiden, Sterben und neuer Lebensschwung gehören auch zu unserem Leben. Diese Ostergeschichte will uns auf dem Weg mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, helfen. Drei Fragen. Wie gestaltet sich christlicher Glaube heute? Bei mir, bei dir. Woraus speist sich unser Glaube? Und das Letzte, welche Rolle spielt dabei die Gemeinde? Zuerst, wie gestaltet sich christlicher Glaube? Jesus räumt in dieser Geschichte zuerst mit einem Irrtum auf. Und dieser Irrtum lautet, man könnte den Glauben oder die Glaubenserfahrungen festhalten. Man könnte sie eintüten, einschweißen, Vakuum verschlossen, konserviert. Und meine Lieben, Jesus Christus sagt uns hier, das geht aber nicht. Der Glaube an ihn braucht Frische. Und zwar immer wieder, immer neu. Und das können wir heute lernen. Das musste Maria lernen und das sollen auch wir lernen. Diese Ostergeschichte, die wir gerade gehört haben, ist eigentlich zuerst keine fröhliche Geschichte. Eigentlich beginnt das mit einer großen Enttäuschung und mit Traurigkeit, mit einem Erschrecken. Maria steht draußen vor dem Grab und weint. Sie findet den Leib ihres Herrn nicht. Sie stand draußen, weinte und sah diese zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Und sie antwortete: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn hingelegt hatte. Maria findet zwar den Ort ihrer Erinnerungen, aber den, an den sie sich erinnern will, findet sie nicht. Er ist einfach weg. Und diese Erfahrung machen wir in unserem Leben auch gelegentlich. Erfahrung mit Gott. Wir haben auch in unserem Glauben Höhepunkte gehabt. Wir können vielleicht sogar genaues Datum nennen. Ein Ereignis. Das war damals, als wir zusammen dorthin waren, als wir den Gottesdienst gefeiert haben, in der Freizeit oder wo auch immer. Und dann kommt die Frage, soll es nun alles sein? Irgendwie ist das alles so verpufft. Ich spüre nicht mehr viel davon. Wir wissen, dass Maria aus Magdala zum engsten Kreis von Jesus Christus gehörte. Sie hat ihn begleitet. Sie hat ihm gedient. Sie war begeistert von ihm. Und wir lesen in der Bibel, dass Jesus sie von 7 Geistern, also von etwas ganz Schlimmem, befreit hat. Deshalb war ihre Dankbarkeit um das mindestens siebenfache größer als bei den anderen. Sie hatte einfach Großes erlebt. Und sollte nun das alles vorbei sein? Sollte es nicht einmal einen Ort der Erinnerung geben, wo sie immer wieder hingehen kann? Es gehörte zu den frühen Tätigkeiten der Menschen, dass sie gelernt haben, Dinge zu konservieren. Das hat man mit Fleisch gemacht, mit anderen Sachen, mit Eiern. Und es sollte einfach haltbar sein. Man wollte immer wieder darauf zurückgreifen. Und viele Dinge konserviert man bis heute. Man macht Vorräte, man sammelt sie. Wenn Menschen zum Glauben kommen und so gerade frisch im Glauben sind, dann versuchen sie, ihre ersten Glaubenserfahrungen zu konservieren. In dem Sinne sind sie konservative Christen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, die erste Gemeinde, in der ihr gewesen seid, das erste halbe oder Jahr und die ersten Jahre, das ist das Prägendste in eurem Leben. Und man geht immer darauf zurück und vergleicht alles andere mit diesen ersten Erfahrungen. Und auch sich selbst, sein eigenes Leben. Wie ist mein Glaube heute? Wie bete ich heute? Wie lese ich die Bibel? Und deshalb ist man vielleicht manchmal enttäuscht, weil die Erfahrungen irgendwann abflachen. Im schlimmsten Fall ist da wenig zu spüren. Diese großartigen Erfahrungen, die Begeisterung, ein tiefer Frieden im Herzen, als Jesus ganz neu in unser Leben gekommen ist. Nun ist Maria da, sie hat alles noch vor Augen, hat sich alles eingebrannt in ihrem Gedächtnis, was sie mit Jesus erlebt hat, und sie hat nichts zum Festhalten. Und wisst ihr was? In unserem Leben gibt es manchmal auch solche Augenblicke, in denen wir sagen könnten, man hat mir meinen Herrn weggenommen. Ich habe ihn nicht, ich bräuchte ihn jetzt unbedingt. Du hast dir vielleicht Gedanken gemacht über den Glauben, einen Film gesehen, ein Buch gelesen, vielleicht dich mit Philosophie befasst, mit jemandem diskutiert und auf einmal passt all das, was du bis jetzt geglaubt hast, nicht mehr so gut. Auf einmal scheint, als Gott oder Jesus weg wäre. Wackelt, alles wackelt in deinem Glauben. Das ist eine schwierige Erfahrung. Oder andere Christen, wir selbst vielleicht, haben große Herausforderungen des Lebens gerade jetzt oder hinter uns. Nöte, Krisen, Versuchungen. Andere, sie sind wiederum über das entsetzt, was gerade in der Welt passiert. Man hat geglaubt, die Menschen können sich doch ändern. Die werden schlauer, klüger. Und die werden doch liebevoller miteinander umgehen. Und hier, nein, Pusteblume. Man hat als Mensch nicht alles im Griff. Weder Pandemie, noch den Frieden. Jetzt dieser Ukraine-Krieg. Auch diese ganzen Umweltkatastrophen, die wir erleben, das Leid der ganzen Welt. Und vielleicht fühlt sich jemand von uns so eingeengt in seine Lebenssituation. Ob das Schule ist, Arbeit, die Ehe, was auch immer. Und da kommt ein Gefühl, mir scheint es, Jesus wäre weg. Irgendwie trägt mich mein Glaube nicht weiter. Wisst ihr was, wenn wir so weit gekommen sind, dann darf an dieser Stelle zuerst geklagt und auch geweint werden. Es ist erlaubt, auch für Christen. Einfach Gott das zu sagen, wie es uns gerade so bescheiden geht. Ja? Lieber vor Gott das zu klagen, als vor einer Wand oder einer eingeschalteten Glotze. Ich weiß nicht, wo er ist. Es kann vorkommen, dass du nicht weißt, wo Jesus geblieben ist. Aber, das ist die gute Nachricht am Ostersonntag, Jesus Christus weiß, wo du bist. Er weiß, wo wir sind. Er steht schon längst hinter uns, wie hinter Maria, und spricht uns mit unserem Namen. Uwe, Jenna, Linda, Christoph und so weiter an. Er spricht uns an. Wir erkennen ihn zwar vielleicht noch nicht, aber er ist da. Das hat er uns versprochen, das hat uns verheißen. Noch einmal, das Leben mit Jesus lässt sich zwar nicht konservieren, es muss aber auch nicht konserviert werden, denn er ist die Quelle des Lebens. Und es wäre so, sage ich mal, ein bisschen zu kurz gedacht, wenn wir eine Quelle hätten und trotzdem hätten wir da Eimer und irgendwelche Wasserbehälter hingestellt und daraus getrunken und nicht direkt aus der Quelle. Jesus ist die Quelle des Lebens. Wir können das frische Wasser jeden Tag neu aus ihm schöpfen, aus seinem Wort, im Gebet. Wer von euch kennt sich noch an eigene Taufe erinnern? Bitte Hand hoch. Ich sehe ganz viele. Das freut mich sehr. Ich frage nicht nach Datum. Das interessiert uns jetzt überhaupt nicht. Die Taufe, die wir an uns haben geschehen lassen, war damals keine Konservierung unseres Glaubens. Nein, das war nur eine Feststellung, eine Proklamation. Ich oder dieser Christ hier glaubt an Jesus Christus und bekennt sich öffentlich zu seinem Glauben. Das war der Startschuss. Er ist an die richtige Quelle angeschlossen. Er kann tagtäglich aus dieser Quelle trinken. Er hat einen Gott. Und da wurden keine Glaubenserfahrungen eingeweckt. Mit ein bisschen Taufwasser und Salz dazu. Nein. In der Taufe wurde unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, besiegelt. Was lernen wir heute? Christlicher Glaube ist immer dynamisch. Das heißt, es entwickelt sich. Es bleibt nie stehen. Und wir dürfen es als Christen nicht zulassen. Wir dürfen immer mehr erwarten. Es gibt noch mehr. Das Zweite hier, woraus speist sich unser Glaube? Wie kam Maria aus diesem Irrtum heraus? Jesus sagte zu ihr, Maria. Er hat sie mit ihrem Namen angesprochen und sie wandte sich zu ihm und sagte, Rabboni, Meister, Meister. Sie hat ihn erkannt. Sie wurde von ihm erkannt, mit Namen genannt und sie hat ihn auch erkannt. Ein Christ lebt nämlich aus solcher persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Aus der Nähe zu ihm. Er kennt mich bei meinem Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wer hat das als Taufspruch? Eins, zwei. Ja, falls jemand noch nicht getauft ist, kommt auf mich zu, ich sage ihm die Bibelstelle. Ja? Kann man sich das als Taufspruch wünschen. Wir leben aus dieser persönlichen Anrede. Janusz, du bist mein. Marcin, du bist mein. Evelyn, du bist mein. Und Menschen, die zu glauben finden, sagen ja manchmal, ach, diese Predigt, dieser Gottesdienst, dieses Lied, diese Begegnung hat mich total angesprochen, ist mir ins Herz gegangen. Und so ist es bei allen Berufungsgeschichten in der Bibel. Gott macht das. Gott führt es dazu, dass wir in eine für uns passende Situation ihn erfahren. Dass er uns packt, dass uns das durchs Herz geht und dass wir auf einmal angesprochen sind, obwohl wir das schon 20.000 Mal gehört haben. Aber das ging irgendwie an uns vorbei. Er spricht uns dann bei unserem Namen. Und wie antworten Menschen, wenn sie so angesprochen werden oder sich so angesprochen fühlen von Gott? Maria sagt, Rabuni. Das ist eine respektvolle Bezeichnung für einen Rabbi, für einen Lehrer, für einen Meister. Nachdem Maria klar ist, dass Jesus sie persönlich meint, weiß sie sofort, wer das ist. Das ist Jesus. Mein Herr, mein Lehrer und ein Meister. Und damit sagt sie Jesus Christus, du sollst mein Lehrer sein. Ich will von dir lernen, mein Leben lang, immer. Und das heißt Jüngerschaft, Jünger Jesu zu sein. Immer von ihm lernen. Er spricht mich bei meinem Namen und ich antworte, Rabuni, mein Meister, mein Lehrer, immer noch, nach 30 Jahren im Glauben, immer noch. Nach 55 Jahren im Glauben, wer ist 55 Jahren schon im Glauben? Eine, zwei, ist doch drei, vier, fünf. Ja, also, auch jetzt kannst du noch von ihm lernen. Immer, solange wir leben, können wir von ihm lernen. Von dir will ich lernen, von dem, der lebt, der auferstanden ist. Von dir will ich lernen, wie man lebt. Ich will lernen, wie man leidet, wie man mit Erfolg umgeht, wie man sich freuen kann, wie man fällt und wieder aufersteht, wie man stirbt, im Frieden, um wieder zum Leben erweckt zu werden, wie die Ewigkeit. Maria wollte in diesem Augenblick offensichtlich wieder das festhalten, was sie gerade jetzt erlebt hat, mit dieser persönlichen Ansprache. Und was machte Jesus? Er weist sie ziemlich schroff zurück, nach dem Motto, lass mich. Ja? Er sagt zu Maria, halte mich nicht fest. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und das ist, meine Lieben, ein riesengroßes Geheimnis. Der Vater von Jesus Christus. Zu ihm dürfen und sollen auch wir Vater sagen. Er ist auch unser Vater. Der Gott, der Jesus nicht im Grabe ließ, ist der Gott, mit dem wir jetzt zu tun haben. Unser Gott, unser Vater. Ein Gott, der gerne gibt und der nie aufhört zu geben. Und ein Gott, in dessen Haus es viele Wohnungen gibt, in Ewigkeit. Maria fühlt sich angesprochen. Ihre persönliche Beziehung bekommt Schritt für Schritt immer mehr Dynamik. Wir merken, wir leben in unserem christlichen Glauben aus der persönlichen Nähe zu Jesus Christus. Und das Letzte, welche Rolle spielt dabei die Gemeinde? Bis jetzt ging es um einen Einzelnen eigentlich, seine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Wir leben mit dem Auferstandenen, aber dieses Leben aus der persönlichen Nähe zu Jesus Christus führt unverzüglich in eine konkrete, real existierende Gemeinde. Kein Christ ist ein Solo-Christ, nur für sich. Er wird es nicht überleben. Der christliche Glaube führt in christliche Gemeinschaft und nicht woanders hin. Geh aber zu meinen Brüdern. Halte mich nicht fest. Geh aber zu meinen Brüdern. Das ist die erste Anweisung, die Maria von Jesus bekommt. Und damit wird gesagt, du bekommst keine Privatgemeinschaft mit mir. Zumindest nicht nur. Mit mir, dem Auferstandenen. Das wäre vielleicht für uns auch leichter. So eine private Gemeinschaft nur für uns selbst zu haben, dann brauche ich keine anderen Christen, keine Gemeinde. Aber die Begegnung mit dem Auferstandenen führt doch in eine konkrete Gemeinde. Und Jesus nennt die Menschen, zu denen sie gehen sollte, Brüder. Was sind das für Leute, diese Brüder? In Klammer, damit sind natürlich auch Schwestern gemeint, die auch da versammelt waren, wo die Maria hingegangen ist, Klammer zu. Da ist zum Beispiel der Petrus, der mit der großen Klappe, genau. Er hat gerade den Herrn verleugnet. Er hat vielleicht noch rot geweinte Augen, weil er sich so geschämt hat und geweint hat. Und Jesus nennt ihn Bruder. Und der Thomas ist auch noch da. Er kann die ganze Sache noch nicht so richtig glauben. Ja? Und das fällt ihm schwer. Das werden wir später, wenn wir ihn in den Evangelien weiterlesen, erfahren. Und dann sitzt die ganze Truppe. Die sind alle nicht viel besser als die beiden hier. Das ganze Haufen, und das sind diejenigen, die ihn alle verlassen haben, als er am Kreuz starb. So ist es. Das sind die Helden, die Brüder und die Schwester. Und sie sitzen da. Und sie wissen nicht, was passiert. Sie sind verängstigt. ob es mit ihnen nicht das Gleiche passiert wie mit Christus. Und zu ihnen, zu diesen Brüdern, soll Maria gehen. Sie haben alle zusammen keine Qualitäten, die sie als Jünger Jesu qualifiziert hätten. Aber Jesus nennt sie trotzdem Brüder. Was anderes bringen sie nicht mit. Sie haben einmal angefangen, an ihn zu glauben. Das Besondere an der ganzen Truppe ist, die sind aber da. Die sitzen zusammen und sie beten zusammen und sie ängstigen sich zusammen und sie strecken sich nach Gott, nach ihrem Jesus aus. Diese Menschen, das ist die Gemeinde Jesu. Hier ist etwas zu sehen, was über unsere Erde schwebt bis heute. Das sind wir alle, die wir heute hier am Ostersonntag 2022 zusammensitzen. Diese ganze Truppe. Wir haben uns nicht alle ausgesucht. Für uns sind nicht alle, die hier sitzen, vielleicht die sympathischsten. Es waren keine anderen Gründe, die uns dazu geführt haben, dass wir Christen geworden sind. Weil mir die Nase von jemandem gefallen hat. Das war der Glaube an Jesus Christus. Deshalb sitzen wir heute zusammen. Und so sitzen auch Christen an anderen Orten dieser Erde. Wie sind diejenigen, die zweifeln? Wie sind diejenigen, die versagen? Wie sind diejenigen, die sich manchmal ihres Glaubens an Jesus Christus schämen? Und manchmal ist so wenig übrig von diesen ersten Erfahrungen mit Jesus. Wir, die wir uns manchmal so daneben benehmen, wir sind alle seine Schwestern und Brüder in unserer ganzen Sündhaftigkeit. Aber wir sind die, die an ihn glauben und durch diesen Glauben auch gerettet sind. Das verbindet uns, die versöhnten Sünde. Ja, es kommt vor, dass Menschen zwar mit ihrem Glauben anfangen können, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufbauen, aber mit der Gemeinde haben sie oder wollen sie nichts am Hut haben, weil sie durch irgendjemanden verletzt wurden. Sie sind wahnsinnig enttäuscht von jemandem oder sie sind irgendwie eingeschnappt. Da kritisieren sie lieber diese Gemeinde, diese Truppe, diese Brüder und Schwestern, als da mit denen zusammenzusitzen und vielleicht das Ganze zu klären, auszufechten. Dann vielleicht schauen sie lieber von oben herab an die ganze Truppe und sagen, da sind die da. Das sind aber die Brüder und Schwestern in Christus. Und Jesus will, dass die Gemeinde, so wie sie ist, zusammenkommt und dass sie durch seine Auferstehungskraft auch mit ihren Problemen zurechtkommt. Hier geht es doch menschlich zu. Aber das Göttliche, nachdem wir uns ausstrecken, kann uns helfen und wird uns auch helfen, diese menschlichen Schwierigkeiten und Differenzen zu beseitigen, zu klären. Maria, was macht sie? Sie geht zu dieser Gemeinde, zu diesen Brüdern, nicht, weil sie sich selbst für etwas Besseres hält. Nein. Sie hat den Auferstandenen auch auf dem Friedhof gesucht. Sie hat nur eine Leiche gesucht. Sie hatte keine Hoffnung da eigentlich und hat nicht so richtig geglaubt. Erst diese Erfahrung mit Jesus hat sie so aufgebaut. Die Gemeinschaft damals und auch die Gemeinde von Jesus heute wird nicht dadurch begründet. Sie wird nicht dadurch begründet, dass wir uns dafür qualifiziert hätten, dass wir uns einander ausgesucht hätten, sondern im Gegenteil. Die christliche Gemeinschaft wird alleine durch die Tatsache begründet, dass Jesus Christus uns alle herausgerufen hat, aus der ganzen Masse der Menschen um uns herum. Und das ist ein Privileg. Das ist was Besonderes. Und deshalb, vergiss es nie, es ist ein Privileg, in der Gemeinde Jesu zu sein, in einer ganz konkreten, real existierenden Gemeinde. Und darüber können wir uns freuen und dafür können wir Gott dankbar sein. Nochmal zum Mitschreiben. Christsein aus der Konserve gibt es nicht. Christlicher Glaube ist immer dynamisch, entwickelt sich immer. Deshalb dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus Christus heute noch lebt und dass er sich heute noch offenbart und dass er heute noch unseren Glauben belebt. Wir leben aus der persönlichen Nähe zu Christus. Deshalb lassen wir uns von ihm persönlich ansprechen. Und wir nennen ihn auch Meister und Lehrer. Wir sollen gierig bleiben, lernen wollen. Und dieses Privileg, in der Gemeinde Jesu zu sein, freut dich drüber. Freu dich auch über diese Gemeinde oder wenn du von einer anderen Gemeinde kommst, über deine Gemeinde, dass es dich gibt. Leb darin gerne und großzügig und lieb diese Gemeinde brutto, nicht netto. Die gibt es gar nicht, diese Netto-Gemeinde. Dann wirst du auch wachsen im Glauben. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du Jesus Christus, deinen Sohn, von den Toten auferweckt hast, dass er über den Tod gesiegt hat. Und wir danken dir dafür, dass diese Kraft ihre Wirkung bis heute nicht verloren hat und dass wir als Christen durch den Glauben daraus leben können. Herr Jesus Christus, das ist die frohe Botschaft, die du allein gebracht hast, dass nach jedem Karfreitag ein Ostern kommt und dass der Tod selbst den Samen des neuen Lebens trägt für jeden, der an dich glaubt und sich an dich hält. Durch dich werden wir innerlich gestärkt hervorwachsen, wie aus jeder tapfer durchkämpften Leidensstunde die Seele gestärkt hervorgeht. Denn wer so mit dir lebt und leidet, hat selbst in der Bitterkeit und Not Teil an deinem Frieden. Der Herr ist auferstanden. Amen. Wir bleiben sitzen und hören auf den Chor.